BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre haben Margarita Wolf sowie das Ehepaar Matthias und Inga Lisse, Besitzer und Betreiber des Pferdegestüts Landgut Lisse in Saldenburg im Bayerischen Wald. Beide sind in der DDR geboren, dort aufgewachsen und 1998 bzw. 1989 geflüchtet, weil sie zusehends unter der Bespitzelung und der Unfreiheit des damaligen Systems litten. Nach der Flucht Inga und Tochter Jette folgten Matthias Lisse nach über einem Jahr später in die BRD nach, bauten sie einen Reitbetrieb in Saldenburg im Bayerischen Wald auf. Über die Zeit in der DDR, vom Bau der Mauer bis zu ihrem Fall und die abenteuerliche Flucht, hat Matthias Lisse ein Buch geschrieben, Die geteilten Jahre. Herzlich willkommen, Herr und Frau Lisse. Schön, dass Sie da sind.
Wir freuen uns sehr.
30 Jahre Fall der Mauer hat man heuer begangen, Gedenkfeiern, Veranstaltungen. Wie ist es Ihnen damit gegangen? Hatten Sie da überhaupt noch Gefühlswallungen? Haben Sie da überhaupt aufgepasst, was mitgekriegt oder war es Ihnen egal?
Also das war uns in keinem Fall egal. Es hat ja unser Leben ganz im Wesentlichen beeinflusst. Und ich muss sagen, wir haben immer noch Gänsehaut, wenn wir die Bilder von damals sehen und wenn ich den Satz von Schabowski höre, der unser Leben also auch im Wesentlichen noch beeinflusst hat, obwohl wir damals schon in der Bundesrepublik waren, aber unsere Verwandtschaft ja zum großen Teil eben noch in der DDR gelebt hat und wir nicht wussten, wann wir die je wiedersehen würden.
Ja, also das heißt, auch nach 30 Jahren ist es Ihnen auch so gegangen, Frau Lisse, dass Sie da noch einfach absolut sich Gefühle bekommen haben, wie es damals war und froh waren, dass es vorbei ist.
Ja, für mich war es auch eine ganz wichtige Sache, dass die Sache zu Ende ging, weil meine Eltern lebten ja noch in der DDR. Mhm. Und auch meine Geschwister und wie mein Mann gerade sagte, wir wussten ja auch nicht, wann wir uns irgendwann mal wiedersehen, auch wenn meine Eltern schon Rentner gewesen sind. Trotzdem für uns, wir sind nicht zur Heimat verbunden gewesen, dass wir unbedingt in das Land zurück wollten, aber wenigstens Eltern und Geschwister wiedersehen. Und nach dem Mauerfall war das natürlich dann das absolute Glücklichsein in dieser Richtung.
Aber das heißt, natürlich kam das wieder hoch. Das wird wahrscheinlich auch bleiben. Das war einfach zu prägend. Und darum hat sie das absolut, wird auch weiter sie beeindrucken.
Also das hat uns extrem geprägt. Und in mir ist das noch ganz drin, wenn ich zum Beispiel zur Leipziger Buchmesse fahre und über die ehemalige Zonengrenze drüber, habe ich ein Kribbeln im Bauch.
Nach wie vor, ja.
Und als ich für den Roman recherchiert habe, sind wir nach Berlin geflogen, von München nach Tegel und haben auch im westlichen Teil gewohnt, sind dann mit der S-Bahn, U-Bahn in den östlichen Teil gefahren. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich war heilfroh, als wir am Abend, Nachmittag wieder im westlichen Teil waren. Wir waren die ganze Zeit im östlichen Teil noch angespannt. Das wird wahrscheinlich in diesem Leben sich nicht ändern.
Wahrscheinlich. Und wir werden ja noch genauer eingehen auf die ganzen Umstände. Eben damals, als die Mauer zugemacht wurde, dann konnte man eben plötzlich nicht mehr mit der S-Bahn rüberfahren. Und das ist für Sie noch immer so ein Luftanhalten. Ja. Ihre Tochter, die war damals 4 Jahre, nur jetzt gestreift, die wird wahrscheinlich nicht mehr so tiefe Eindrücke haben, oder?
Sie hat schon tiefe Eindrücke, kommen wir mit Sicherheit später noch drauf, als wir in der Botschaft gewesen sind. Das ist sehr prägend für sie gewesen.
Also daran erinnert sie sich
erinnert sie sich noch.
Sie hat
und,
ja diesen Unfall.
Und natürlich, weil wir sehr viel über die ganze Situation im Nachhinein gesprochen haben, was sich dann natürlich bei einem kleineren Kind dann auch mit der Zeit prägt. Ausschlaggebend war zum Schluss, als sie das Buch gelesen hatte, hat sie die ganzen Sachen nochmal ganz stark verinnerlicht.
Also das ist doch, obwohl sie so klein war, ist das natürlich auch noch in ihr. Zum Buch, Die geteilten Jahre. Anfang September ist Ihr Buch herausgekommen, Herr Lisse. Jetzt haben Sie gerade erzählt, wie prägend das wahrscheinlich bis an den Rest Ihres Lebens sein wird. Wie ging es Ihnen denn beim Buchschreiben? Das ist ja ein Buch, das eigentlich Ihre eigene Geschichte aufarbeitet. Sie haben zwar den handelnden Personen andere Namen gegeben. Es ist Christine und Wolfgang Leipold, die Eltern. Dann der Markus, das sind Sie und die Imke und die Jessica. Also, aber es ist Ihre Geschichte. Konnten Sie denn dieses Buch mit Distanz schreiben?
Ich glaube schon, aber ich habe es ja nie schreiben wollen.
Wie kam es dazu?
Ich habe ja angefangen, historische Romane zu schreiben. Und
2011 ganz bekannte unter einem Pseudonym, ich glaube, das war Ihr 10. ist gerade erschienen.
Ja, der 10. Roman ist gerade rausgekommen unter Mac Pilorne. Und die handeln nun in erster Linie im angelsächsischen Bereich, deswegen auch dieses Pseudonym.
Und aber was dann ML auch Matthias Lisse ergibt, gell?
Ja, die Anfangsbuchstaben wollte ich also gern behalten. Und das war ich habe meinen ersten Roman mit 18 Jahren während dem Abitur geschrieben. Und ja, der ist aber in der ehemaligen DDR deswegen nicht veröffentlicht worden. Das haben mir die Verlage bestätigt, weil sie kein Papierkontingent dafür hatten. Sie hätten ihn ganz gern rausgebracht. Aber wie alles ist es in der Planwirtschaft reglementiert gewesen. Und das Papierkontingent wurde in erster Linie für sozialistischen Realismus gebraucht. Das habe ich bis heute noch vorliegen. Und vielleicht erscheint er auch nochmal
irgendwann. Aber Sie haben es aufgehoben.
Ja, ja, das habe ich aufgehoben.
Warum haben Sie sich überhaupt ein Pseudonym gegeben?
Ja, das war ein Western, den ich geschrieben habe, auch ein historischer Western, der also sich mit Geschichtsfakten hingebracht hat. Und Mac war mein Spitzname in der Schule. P steht für Pseudonym und Lorne war der Boss auf Bonanza, Lorne Greene.
Ja, stimmt, da weiß ich auch noch.
Und so ist das zustande gekommen.
So ist das zustande gekommen. Aber jetzt zurück, warum, also Sie wollten die geteilten Jahre gar nicht schreiben, hatten ja schon genug, also Sie waren ja schon schreibkundig und hat der Verlag Sie gegeben?
Über die historischen Romane bin ich an den Verlag Drömer-Knauer gekommen und habe dort eine sehr, sehr nette Betreuerin, die Frau Steffen Reimann. Und wir haben uns natürlich auch über unsere Fluchtgeschichte und so weiter unterhalten. Und dann hat sie gesagt, das musst du mal aufschreiben. Und ich habe gesagt, das mache ich mit Sicherheit nicht. Und dann bin ich hier nach München eingeladen worden. Waren wir bei einem Italiener essen und dann war der Verlagsleiter noch mit dabei gewesen. Und dann habe ich von zwei Seiten Dauerfeuer bekommen. Und irgendwann hisst man dann die weiße Fahne und sagt, na gut, ich probier's.
Aber Sie haben sich mehr gefügt dann eigentlich, ja?
Ja, gefügt. Es war also ein Angebot, das man nicht ablehnen kann.
Und die wussten ja, dass sie schreiben können. Dann haben sie es gemacht. Es ist 400 Seiten, über 400 Seiten. Ich habe erst gedacht, das muss ich jetzt ja für die Sendung lesen. Und ich habe es ganz schnell gehabt, weil es wirklich sehr packend ist. Also gerade wenn man liest und es nicht sieht, diese Enge, die einen dann, wir werden noch drüber reden, das war sehr eindruckend. Sie haben mit diesem Buch eine ganz große Aufmerksamkeit erzielt. Sie haben erzählt, Sie waren auf einem Botschaftsempfang in Prag, haben auch unter anderem Außenminister Heiko Maas getroffen. Also das hat solche Wellen geschlagen und Sie haben kaum Negatives. Weil ich habe mir noch gedacht, ihr kriegt bestimmt auch so Reaktionen, wie, du machst die DDR so schlecht und so weiter. Aber ist gar nicht so, oder?
Ja, da warte ich eigentlich immer noch drauf. Und das wäre für mich sowas wie der Ritterschlag, wenn so ein paar alte Stasi-Agenten sich zu Wort melden würden oder sowas, die sich auf den Schlips getreten fühlen.
Ja.
Aber zu meiner großen Verblüffung gibt es eigentlich von den Rezensenten, von der Presse und so weiter bisher nur Zucker. Das macht mich schon ein bisschen misstrauisch. Aber wer das gelesen hat, der weiß, dass ich da nicht sehr zartfühlend mit dem Regime umgegangen bin und es so dargestellt habe, wie wir es erlebt haben. Und es immer kurze politische Kapitel zwischen den langen persönlichen gibt, die das eben mal auf den Punkt bringen sollen.
Sie haben das sehr genau recherchiert und man wird immer wieder kann genau erfahren, wie es damals auch politisch zugegangen wäre in der Macht, wie die das ausgehandelt haben miteinander, was in der Sowjetunion war. Also das ist auch genau recherchiert. Als Sie das Buch dann fertig hatten, hatten Sie dann das Gefühl, das war jetzt Gutes geschrieben zu haben? War das irgendwie so ja, eine kleine Therapie auch? Hat Sie das versöhnter gemacht? Oder nee, Sie haben den Auftrag erfüllt?
Ja, ich möchte mal sagen, man hat dann mit einem Kapitel wirklich richtig abgeschlossen.
Also
vor allen Dingen auch dann eben der Besuch in Prag, die Einladung, die an meine Frau und mich ergangen ist, zum Fest der Freiheit nach Prag.
Mhm. Das war im
Das war im September gewesen, am 28. und 30. September. Am 28. September war das Fest der Freiheit, wo über 4000 ehemalige Botschaftsflüchtlinge, DDR-Bürger, Interessenten auch aus Prag in der der Botschaft gewesen sind, eine Riesensache. Meine Frau hat damals an einer Podiumsdiskussion teilgenommen, unter anderem mit dem damaligen Leiter des Büros von Hans-Dietrich Genscher. Das war eine ganz interessante Sache. Und zwei Tage später dann der Empfang in der Botschaft am Abend mit Jürgen Seiters, der neben Genscher damals auf dem Balkon gestanden hat, mit Heiko Maas. Wir haben dort den Arzt getroffen, der unsere Tochter ins Krankenhaus getragen hat, ins Gegenüberliegende. Die Dame vom Roten Kreuz, die meine Frau als Erste begrüßt hat, mit den Worten, Gott, haben wir sie vergessen, und sie geantwortet hat, nein, wir sind die Neuen. Und das waren schon bewegende Momente und für uns eigentlich ein Abschluss eines Kapitels nach 30 Jahren.
Also hat sie es gut gefügt, dass der Verlag gesagt hat, du schreibst jetzt einfach.
Ja, ich bin ihm auch sehr dankbar dafür. Ja, nein, und manchmal muss man eben zum Jagen getragen werden.
Aber sie haben sie angenommen und erfolgreich beendet und... Schön, wenn Sie es beide, Sie haben es ja auch gelesen, die waren wahrscheinlich beim Schreiben auch schon beteiligt. Ja, hat sie wahrscheinlich immer wieder gefragt oder...
Ja, wir haben uns natürlich nochmal über die Details genau unterhalten. Und wenn mein Mann immer ein Kapitel fertig hatte, habe ich es dann auch gelesen und habe gesagt, ja, genauso oder hier hätte ich das oder jenes noch. Aber das Werk ist nun mal aus seiner Feder gekommen.
Aber für Sie war es ja dann auch nochmal so vielleicht ein Abschluss der ganzen Geschichte ein bisschen, ja.
Ganz genau, das Buch. Aber wie gesagt, wie mein Mann eben schon gesagt hat, Prag war das i-Tüpfelchen eigentlich von dieser ganzen Geschichte.
Und damit... Es ist jetzt eine abgeschlossene, runde Sache. Wer Heimat habe die Ehre mit meinem Gästen, dem Ehepaar Matthias und Inge Lisse. Matthias Lisse hat das Buch herausgegeben, die geteilten Jahre über seine und seiner Frau, die Zeit, die sie in der DDR verbracht haben und dann 1988 bzw. 89 hierher geflüchtet sind. Sie betreiben, Herr Lisse, seit 24 Jahren das Reitsportzentrum und Gestüt Landgut Lisse, hat einen sehr guten Ruf, ist deutschlandweit anerkannt. Das haben sie sich aufgebaut, nachdem sie 1988 im Frühjahr geflüchtet sind, hierher geflüchtet sind. Über ein Jahr später sind dann ihre Frau und ihre Tochter nachgekommen. Sie waren dann zuerst in Österreich.
Ja.
Dort als Reitlehrer tätig. Wie waren das? Wir werden die Flucht noch genauer besprechen. Wie lange haben Sie denn gebraucht, als Sie dann hier angekommen sind? Sie hatten ja Kunde in der DDR. Ich weiß nicht, was man da erfahren hat, wie es bei uns zugeht. War das erstens mal die Vorstellung, hier ist alles paradiesisch? Und wie war es dann für Sie? Und wann haben Sie sich dann hier sicher gefühlt auch?
Ja, paradiesisch will ich mal in Anführungsstrichen setzen, aber es war ein bisschen
provokant gemeint.
Ja, aber es war ein gewaltiger Unterschied. Also für mich wurde dieser Unterschied vor allen Dingen dadurch sichtbar, dass ich ja am Anfang viele Behördenwege hatte. Arbeitsamt, Anerkennung der beruflichen Abschlüsse, überhaupt Fuß zu fassen zu vielen Ämtern.
Und was war da der Unterschied? Gab es in der DDR nicht so viele Ämter oder waren die freundlich auf den Ämtern?
Ja, eben. In der ehemaligen DDR warst du auf einem solchen Amt der letzte Bittsteller.
Ah, die Behandlung war es.
Die Behandlung war phänomenal schlecht, obwohl das Land ja sagte, es ist für seine Bürger da, es ist ein Arbeiter- und Bauernstaat. Mhm. Du hast auf den Fluren ewig warten müssen, aus Prinzip. Du warst ja im Prinzip derjenige, der etwas wollte, ob du jetzt eine Wohnung wolltest, ob du irgendeine Reiseerlaubnis wolltest oder was auch immer. Und die Kompetenz und die Freundlichkeit und die Hilfsbereitschaft, die mir hier in der Bundesrepublik entgegengeschlagen ist, das war allerdings auch, bevor die Grenze offen war.
Genau,
und
das war ja 88.
Die war phänomenal.
Das war für Sie ganz erstaunlich.
Das war für mich völlig erstaunlich.
Jetzt muss ich gleich nochmal nachhaken. Warum meinen Sie, wurde das so gehandhabt? Wollte man dem Bürger zeigen, du bist nicht viel wert als Einzelner? Oder was denken Sie, was da dahinter
man
steht?
Hatte
war
wirklich,
System irgendwie.
Es war systematisch und eben so, dass gegen Behördenwillkür auch jeder kleine Amtsträger hatte die Entscheidungsfähigkeit. Mhm. Und gegen diese Frage war kein Einspruch möglich. Und es hat dann eine Zeit gegeben in der Sowjetunion, wo Behördenwillkür unter Gorbatschow unter Strafe gestellt worden ist. Das hat es in der DDR bis zum Fall der Mauer nicht gegeben. Und ich kann mich eben daran erinnern, ich bin zum Arbeitsamt gegangen, ich habe mich natürlich selber bemüht, ich habe Kontakt zu Gestützleitern hergestellt und so weiter,
als ich hier war.
Und wenn ich dorthin gegangen bin und habe gesagt, ich habe ein Vorstellungsgespräch im Rheinland, dann habe ich sofort die Fahrkarte bekommen, dann hat man mir noch Tipps gegeben, etc. pp. Ja. Ich durfte zwar nicht nach Österreich fahren, aber bis zum nächsten Grenzbahnhof, weil ich ja in Österreich ein Stellenangebot hatte, beim Landwirtschaftsamt, die waren so zugänglich, die haben mir sofort eine Richterbestätigung geschrieben mit meinen wenigen Dokumenten, die ich vorlegen konnte. Der Leiter hat gesagt, wir kriegen Sie innerhalb kurzer Zeit in Lohn und Brot.
Und so also, war es ja dann auch.
So ist es im Prinzip gewesen, aber der Unterschied, der hätte nicht größer sein können.
Also da haben Sie sofort gemerkt, dass...
Ja, die Leute waren in diesem angeblich kapitalistischen System viel mehr am Menschen interessiert, als das jemals in der DDR der Fall gewesen ist.
Obwohl es der reinen Definition, theoretischen Definition, eigentlich anders sein hätte sollen.
Theoretisch, ja.
Theoretisch,
aber praktisch
genau.
Absolut nicht.
Also das heißt, es war dann für Sie dieses Ankommen hier in der BRD, Sie haben ja als Verwandtenbesuch, Sie hatten ja Verwandte, man durfte ja ab und an Verwandte besuchen, Sie haben diesen Verwandtenbesuch als Anlass genommen und Sie wurden dann also so gleich so empfangen und man hat versucht, ihnen gleich eine Arbeit zu geben. Sie waren ja damals schon, Sie hatten nach einer kurzen Fechtkarriere, Sie waren Ausgebildeter, Sie hatten Veterinärmedizin studiert und Sie waren ein sehr guter Reiter.
Ja, sehr gut. Ich war Ausbildungsleiter im größten deutschen Vollblutgestüt gewesen.
Grönitz, ja.
Und ich tue mich immer selber schwer, wenn man sich selber einschätzen soll. Ich war zweimal für die Olympischen Spiele qualifiziert, durfte aber aus verschiedenen Gründen nicht fahren, weil man den Pferdesport zur damaligen Zeit in der DDR nicht mehr zu internationalen Vergleichswettkämpfen geschickt hat. Da gibt es auch ein Kapitel im Roman drüber.
Ja.
Das ist schon so gewesen. Aber ich habe eigentlich diese Zeit in der Bundesrepublik mit der Besuchsreise nicht unbedingt verbindlich vorgehabt, in der Bundesrepublik zu bleiben. Aber ich wollte mich erkundigen, welche Arbeitsmöglichkeiten es gibt, welche Möglichkeiten es gibt, die Familie nachzuholen, wenn man es tun würde. Und dann hat mir interessanterweise ein Gestützleiter, mit dem ich mich unterhalten habe in Bad Harzburg, der mich nicht ins Gestüt eingeladen hat, weil dort der Bruder eines Mannes tätig gewesen ist, der auch in Graditz gearbeitet hat, gesagt, bist du eigentlich verrückt, wenn du jetzt zurückfährst? Gehst du nicht davon aus, dass man dich schon an der Grenze aus dem Zug holt oder spätestens einen Tag später in Graditz abholt? Weil alles, was hier du unternommen hast in der Richtung dort drüben, schon lange bekannt ist.
Also das heißt, die Bespitzelung ging ja in der BRD weiter, ja?
Die ging in der Bundesrepublik weiter. Die Stasi hatte ihre Leute überall und ich habe das später auch in meiner Akte gelesen, dass das so gewesen ist. Die hätten mich in Graditz einen Tag später abgeholt und ich wäre für Jahre ins Gefängnis gewandert.
Also das heißt, da im Buch ist es ja ein bisschen anders, aber erst da haben Sie dann...
Das habe ich schon so beschrieben.
Also ich habe so in Erinnerung, dass die vorher schon genau, bevor Sie diese Reise getan hätten, war schon klar, dass Sie bleiben.
Meine Frau hat gesagt, wenn du die Möglichkeit siehst, dass du eben eine Arbeitsmöglichkeit findest, wenn du eine Möglichkeit siehst, uns in einem überschaubaren Zeitraum, der betrug 2 Jahre, nachzuholen, bleib drüben.
Aber
ich habe bis zum Schluss, ich weiß nicht, ob das jemand nachempfinden kann, ich habe mich von einem 3-jährigen Kind auf dem Bahnsteig verabschieden müssen und das ist keine leichte Entscheidung.
Das haben Sie beschrieben und man musste ja aufpassen, dass man sich nicht zu sehr tränenreich verabschiedet, weil das wäre ja schon wieder auffällig gewesen. Aber Sie sind hierher gefahren und da war es schon mit der Absicht, wenn es irgendwie geht, bleiben zu können und dann hat sich das eben so herausgestellt, der Empfang. Sie haben ja dann eine Stelle gekriegt, da in Österreich, im Mühlviertel, bei einem Pferdegestüt.
Also ich hatte mehrere Stellenangebote glücklicherweise und habe mich dann für diesen Job in Österreich entschieden, weil wir eigentlich immer die Absicht hatten, uns selbstständig zu machen. Das wäre in der Vollblutpferdezucht nicht möglich gewesen. Das sind sehr vermögende Menschen, die dort Gestüte unterhalten. Meistens eben, der eine hat ein Elektronikunternehmen, der andere hatte einen internationalen Pelzhandel, die mich eingeladen hatten. Das wäre also extrem schwierig gewesen. Man wäre immer Angestellter gewesen. Und ich habe schon damals so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, in Österreich in dem Hotel Reitlehrer, die zweite Lehrzeit, alles aufsaugen, was es an Wissen gibt, was man braucht, um dann eben sich selber mal selbstständig machen zu können. Die Idee, die ist immer in unserem Kopf gewesen. Aber
das heißt, war dann sehr schnell klar, dass sie jetzt da bleiben wollen und dass sie jetzt alles daran setzen werden, dass Frau und Tochter nachkommen.
Also ich habe selber eigentlich bis zum Schluss, ich war auch auf dem Bahnhof gewesen, noch überlegt, fährst du zurück oder fährst du nicht zurück? Ich wäre wahrscheinlich sogar zurückgefahren, auch gegen den Willen von meiner Frau, wenn nicht die Angst im Nacken gesessen hätte, dass man dann eben dort getrennt wird, genau, und dass du dann dort ins Gefängnis gehst, ja, und gar nichts gekonnt hättest. Ja. Und da klangen mir ihre Worte im Ohr nach, bleib, bau uns ein Nest und hol uns nach. Und die nächste Zeit war nur das Denken in diese Richtung ausgerichtet.
Bea Heimat, habe die Ehre mit meinen Gästen Matthias und Inge Lisse, beide in der DDR geboren und aufgewachsen. Herr Lisse, Sie haben uns, wir haben gerade darüber gesprochen, wie Sie dann den Verwandtenbesuch angetreten haben, schon eine kleine Planung im Kopf, eventuell hier zu bleiben. Da möchte ich jetzt Sie einbinden, Frau Lisse. Man wusste nicht so ganz genau, ob der Plan aufgeht. Sie haben Ihren Mann, also im Buch habe ich es zumindest so verstanden, Ihren Mann sehr motiviert zu schauen, dass er vielleicht bleiben kann und dass Sie nachkommen dann mit Ihrer damals kleinen Tochter. Woher haben Sie den Mut finden können, zu sagen, ihn noch zu unterstützen? Wenn es geht, dann bleibst du da. Das wird schon irgendwie klappen, weil Sie wussten es ja nicht, ne? Und Sie wussten ja wahrscheinlich, dass Sie erstmal sicher eine Zeit getrennt sein werden. Wie haben Sie das schaffen können, ihn noch zu motivieren?
Die Trennung war uns von vornherein klar gewesen, dass das nicht ruckzuck geht, Familienzusammenführung. Wir haben das zwar von vielen gehört, dass Familienzusammenführungen innerhalb von maximal so 2 Jahren vonstatten ging. Wir haben uns da eingestellt und haben gesagt, also 2 Jahre, das halten wir aus. Und
also das wusste man so, dass das gibt
das,
und so ungefähr.
Das wusste man so und das war eigentlich so die Zeit, wo wir gesagt haben, das stehen wir durch und wir machen jetzt das Beste draus. Und ich habe meinen Mann motiviert und habe gesagt, du kannst entscheiden vor Ort, wenn es hinhaut, dann bleib. Aber ich weiß, dass mein Mann nie irgendwelche sinnlosen Risiken eingegangen sind, mhm, die für uns nicht überschaubar gewesen wären. Mhm. Und die Zeit dann mit meiner Tochter alleine, ich habe alles um mich drumherum wahrgenommen, aber bin auch meinen Weg gegangen, bin zu den Behörden gegangen, bin dann nicht mehr zur Arbeit gegangen, weil das war für mich dann zu gefährlich, mein Job, weil ich ja in
Was
dem
hatten
Fall
Sie für einen Job zu dem Zeitpunkt?
Alleinerziehend war. Ich war im Veterinärwesen tätig, mhm, und bin zum Anfang immer mit dem Auto über Land gefahren und habe alle Tierarten behandelt und später hat man mir dann im Winter das Auto weggenommen, Schikane, und hat mich aufs Motorrad gesetzt und dann bin ich durch Schnee und Eis mit Medikamenten auf dem Rücken von Stall zu Stall gefahren. Das Kind war im Kindergarten und da habe ich gesagt, danke, das war's, und habe eigentlich die Arbeit abgegeben. Und
wovon haben Sie dann gelebt?
Von unseren Ersparnissen.
Und man hat Ihnen nahegelegt, sich scheiden zu lassen, ne?
Das hat man, als ich dann
was,
immer auf
was
den
sollen Sie mit dem, der da
Behörden gewesen, ja genau, der Mann, der die Frau und Kind sitzen gelassen, mhm, hat, und für sie wäre das Beste, dass sie vom Staat wieder aufgefangen werden, indem sie sich scheiden lassen, und dann geht das alles seinen sozialistischen Gang, so wurde das bezeichnet.
Sie haben ja wahrscheinlich ahnen können, wenn es gelingt, dass Ihr Mann bleiben kann in der BRD, dass ja auch solche Repressalien auf Sie zukommen. Und Sie müssen ja ein großes Vertrauen gehabt haben, dass er die richtige Entscheidung fällt, ja, und dass er, jetzt sage ich einfach mal, vielleicht lernt er ja auch im Westen eine kennen.
Ich glaube, ein bisschen Restangst hat jeder Mensch.
Ja.
Ganz normal, aber letztendlich haben wir auch so viel Vertrauen zueinander, mhm, gehabt über die vielen Jahre. Sonst hätte ich auch nicht zu meinem Mann gesagt, geh,
ja,
und hol,
ich mein,
uns
das,
nach.
Das war die Voraussetzung, ne?
Richtig.
Dass Sie da beide fest dran, ja, geglaubt haben, sonst hätten Sie es nicht geschafft.
Genau.
Weil Sie waren ja dann auch einigen Repressalien ausgesetzt. Ja?
Das kann man wohl sagen.
Was war das Schlimmste für Sie?
das Schlimmste eigentlich immer wieder zur Behörde zu gehen und den Ausreiseantrag vorzulegen, den man dann wieder zurück auf den Tisch geschoben bekommt, gilt für sie nicht.
Wie lange hat es denn gedauert, dass klar war, dass der Mann nicht zurückkommt?
Bei den Behörden?
Bei den Behörden? Wann war klar, der ist jetzt, ist geflüchtet, ja?
Ich habe das gleich am Montag habe ich das mehr oder weniger gemeldet, dass mein Mann in der Bundesrepublik geblieben ist. Mhm. Weil wir ja eine Dienstwohnung hatten und mein Mann am Montag wieder seinen Dienst im Gestüt antreten sollte.
Ist er dann nicht gekommen.
Genau, und da habe ich dem Direktor des Gestütes gesagt, dass mein Mann nicht zurückgekommen ist.
Und dann war es klar.
Und dann war der Schock da für alle. Und
wie haben Sie sich denn verständigen können? Es gab ja noch kein Handy, all das, was wir jetzt einfach so einfach haben. Wie haben Sie sich beide verständigt? Mit Briefen, die wurden ja zensiert. Also wie ging das?
Ja, das ging schon. Also wir haben heute noch die Briefe. Wir haben uns jeden Tag einen Brief geschrieben.
Aber ging das ohne?
Ja, das ging schon. Sie mussten nur das reinschreiben, was die Behörden auch lesen sollten.
Ja, aber dann konnten Sie ja nicht ehrlich miteinander umgehen und ganz ehrlich sagen, oder?
Also wir wussten schon, wie man zwischen den Zeilen etwas schreiben kann.
Sie hatten ja die Geheimsprache, ja.
Das ist der eine Punkt. Zum anderen hatten wir ja auch Verwandte, die aus der Bundesrepublik in die DDR gefahren sind und so weiter, die dann solche offiziellen Schreiben mitgenommen haben. Und ansonsten stand da eben drin, dass wir uns lieben, dass wir an unserer Ehe festhalten. Es war ja auch für mich ein Risiko. Sie hätte ja auch jemanden kennenlernen können.
Ja. Oder diesen Repressalien dann einfach das nicht mehr aushalten können.
Ganz genau. Aber wir hatten eben zueinander so viel Vertrauen, dass wir das durchgestanden haben. Und sie war vielleicht noch derjenige, der das mehr betrieben hat. Ich möchte mal ein Beispiel nennen, um auch zu zeigen, wie man beobachtet wurde.
Ja.
Wir hatten einen Garten. Und in diesem Garten, an der Dienstwohnung, die wir hatten, das war so ein...
Sie hatten früher mal auch diese Datscha, gell?
Ja, die Eltern hatten das.
Ja.
Und da habe ich jedes Jahr im Winter die Obstbäume ausgeschnitten.
Ich kann mich an diese Stelle erinnern mit den Bäumen, gell? Ja.
So, und ich wollte das in diesem Jahr nicht machen, weil das ein bisschen eine lästige Arbeit ist. Und meine Frau hat gesagt, du wirst schön die Bäume ausschneiden, damit uns niemand nachsagen kann, dass du das ja geplant hattest, weil du dann alleine die Bäume nicht ausgeschnitten hast. Mhm. Also habe ich es getan. Und was lese ich in meiner Stasi-Akte später? Es war nicht damit zu rechnen, dass der Kollege Lisse in der Bundesrepublik verbleibt, weil er kurz zuvor noch seine Bäume ausgeschnitten hat.
Ich kann mich an die Stelle erinnern und da wird auch klar, wie detailliert, an was Sie alles gedacht haben. Also erst einmal diese allgemeinen Dinge beachten, nicht zu viel Gepäck. Sie hatten auch die Papiere gar nicht dabei, nicht zu viel Gepäck. Kein tränenreiches Verabschieden, da wie Sie gesagt haben, was muss man unterdrücken, wenn man sich von Frau und kleiner Tochter verabschiedet, dass das alles ganz belanglos aussieht und eben an solche Dinge denken.
Und diese zweijährige Planung, die hat wahrscheinlich meiner Frau...
2 Jahre.
Ja, davor. Also ich bin 1986 das erste Mal in der Bundesrepublik gewesen.
Beim Verwandtenbesuch,
bei einem
Verwandtenbesuch. Wie lange durfte man da bleiben?
Ich glaube, 10 Tage. Maximal 10 Tage.
Und wie oft durfte man Verwandte besuchen?
Also das galt immer bei besonderen privaten Anlässen. Oder
also
zu
hoher
wichtigen,
Geburtstag oder sowas,
genau,
Hochzeit.
Runder Geburtstag, Hochzeit, sowas in dieser Richtung. Ich war damals im Gestüt der Erste, der 1986 diesen Antrag gestellt hatte, nachdem es die Reiseerleichterungen gegeben hat zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Mhm. Mein Direktor ist fast in Ohnmacht gefallen. Also der hat tagelang auf mich eingesprochen, dass ich das zurückziehe. Und
obwohl es offiziell erlaubt war.
Das spielt überhaupt keine Rolle. Was offiziell erlaubt ist und was man dann tatsächlich tut, das ist eine ganz andere Frage. Und als ich dann gesagt habe, dann würde ich wahrscheinlich den Betrieb verlassen und er mich wirklich brauchte, dann hat der Betrieb zugestimmt. Genau. Und das ging dann durch mehrere Instanzen. Und ohne die Zustimmung des Betriebes wäre die Reise nie genehmigt worden.
Aber da waren Sie natürlich schon wieder verdächtig. Sie waren eh immer verdächtig. Das haben wir noch ein bisschen aufdrüsseln. Ja. So durch die Eltern waren Sie immer verdächtig. Ausreiseantrag gestellt.
Ja, und ich war der einzige Ausbildungsleiter in der ehemaligen DDR im Bereich Pferdesport, der nicht Mitglied der SED gewesen ist.
Ja, dass Sie das durchhalten konnten, auch die Eltern schon, das finde ich ja wirklich, also immer schon verdächtig. Also das heißt, diese nochmal auf die Planung zurückzukommen, also im Detail Ihnen war bewusst, worauf es ankommt, worauf geachtet wird und was unbedingt drum eben die Bäume vorher schneiden, damit es ja nicht nach irgendeiner Planung aussieht. Wenig Gepäck mitnehmen, gar keine Papiere und offiziell war erlaubt ab und an ein Besuch. Wie oft durften die Verwandten umgedreht Sie besuchen?
Ich glaube, die durften dann immer kommen.
Also wann die wollten eigentlich, ja.
Also,
hat man da keine Angst gehabt, dass da auch dann da irgendwie zu viel...
Da hat man wahrscheinlich das Geld im Vordergrund gesehen. Ja. Die hatten ja den Zwangsumtausch und stimmt, die DDR brauchte Devisen ohne Ende. Und jeder Besucher aus der Bundesrepublik hat diese Devisen ins Land gebracht.
Das heißt, man musste so und so viel umtauschen an der Grenze. Ne?
Selber durfte man als DDR-Bürger, selbst wenn du ins sozialistische Ausland gefahren bist, nur einen ganz kleinen Satz tauschen.
Selbst in die befreundeten Länder, also Ungarn,
Tschechien, Kronen, Zloty, Forint, so dass du davon nicht leben konntest, wenn du dorthin in Urlaub gefahren bist. Du musstest dir irgendwas einfallen lassen. Entweder alle Lebensmittel mitnehmen und zelten oder aber...
Ich meine, ihr habt ja Urlaub gemacht, die schreiben ja das, aber das heißt, man wollte eigentlich auch das nicht, oder? Nicht mal in die befreundeten
Länder,
oder?
Ja, man wollte das schon, aber man konnte es sich nicht leisten. Die DDR war pleite, das darf man nicht vergessen, komplett. Und auch eben im Austausch von nicht konvertierbarer Währung, also Kronen, Zloty, Forint beispielsweise, war sie sehr eingeschränkt. Und es gab nur einen bestimmten Umtauschsatz, den man tauschen konnte, wenn man auf die Staatsbank gegangen ist und gesagt hat, ich habe jetzt hier ein Visum für Ungarn für 14 Tage, dann hat man eine bestimmte Summe X tauschen dürfen und nur diese Forint zur Verfügung gehabt. Und damit konnte man sich kein Hotel leisten oder irgendetwas, ja, oder in Restaurants essen gehen und so weiter. Das war wirklich definitiv zu wenig. Während der Westdeutsche natürlich tauschen konnte, was auch immer er wollte und man die...
Also er musste eine bestimmte Summe tauschen und der Rest war natürlich gerne gesehen.
Wenn er Verwandte besuchen gekommen ist, dann hat er das oft nicht ausgeben können.
Es gab ja gar nicht so viel zu kaufen.
Genau.
Bea Heimat-Habitäre mit meinen Gästen Matthias und Inga Lisse. Wir haben jetzt gerade über den Urlaub in der DDR gesprochen. Wie viele Tage Urlaub habt ihr gehabt? Die haben ja beide gearbeitet. Das war ja auch üblich, dass Frauen auch gearbeitet haben. Ja. Also da waren wir weiter als bei uns. Da war das andersrum.
Aber es war nicht so schön, wenn man ein kleines Kind hatte, einen Säugling, und musste diesen Säugling eigentlich nach 5 Wochen schon in eine Kinderkrippe geben.
Nach 5 Wochen?
Richtig.
War das üblich?
Ja, die Kinderkrippen waren dort alle vorhanden, teilweise für die Betriebe, so dass man das Kind sofort danach abgeben musste und wieder berufstätig sein sollte. Wir haben das dann nach kurzer Zeit, so wie mein Mann das dann auch im Buch beschrieben hat, durch eine bekannte Ärztin sein lassen. Das heißt, wir haben unserem Kind krippenuntauglich nachsagen lassen und dadurch konnte ich die ersten 3 Jahre dann wieder zu Hause bleiben.
Also es gab, Mama gab es halt Tricks, die musste man halt wissen. Gell?
Musste man halt wissen. Und was ich eigentlich heute nicht missen möchte, die ersten 3 Jahre mit unserem Kind zusammen.
Also das war Ihnen wichtig und das haben Sie dann Gott sei Dank eben auch machen können. Genau. Urlaub, wie viel Urlaub hat man denn so gehabt?
Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir 18 Tage. Ich weiß nur noch, dass wir 8 Tage weniger hatten als mein Onkel, der in Hannover als Drucker gearbeitet hat. Also der Arbeiter in der Bundesrepublik hatte wesentlich mehr Urlaub als der vergleichbare Arbeiter im Arbeiter- und Bauernparadies.
Also Sie hatten ja da ständig Vergleiche. Sie haben ja auch geschrieben, im Buch Karten bekommen aus anderen Ländern oder so. Das ist natürlich dann, wenn man das immer so vorgelebt kriegt dann auch. Aber nochmal zum Urlaub. Wo und wie haben Sie denn dann Urlaub gemacht mit Ihren 18 Tagen?
Also wir sind zum Beispiel in die Tschechoslowakei zum Skilaufen gefahren im Winter.
Ach, das haben Sie gemacht?
Ja, das haben wir gemacht. Und zwar nach Böhmisch-Eisenstein, genau auf der anderen Seite von Bayerisch-Eisenstein.
Ja.
Und hatten dort ein Privatquartier. Man konnte immer nur einen bestimmten Satz Kronen tauschen.
Da haben Sie
also
ja
vorhin
gesagt, ganz wenig einfach. Ja.
War nicht gar nicht möglich. Und wir hatten dann aus dem Fenster immer einen Blick auf den Arber. Und unser ganz großer Traum war mal, am Arber Ski zu laufen.
Den haben Sie längst eingelöst, oder?
Jetzt fahren wir mehr in die Alpen.
aber und also eine Skiausrüstung gab es zu kaufen?
Vor allen Dingen in der Tschechoslowakei. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wie meine Frau durch die Sportgeschäfte in der Tschechoslowakei gelaufen ist und dann ein paar Skier gesehen hat, die ihr gefallen haben. Und die hat sie nicht wieder losgelassen. Und dann wollte sie mich überzeugen, dass wir die doch kaufen sollten und so weiter. Ich war schon, als sie die nur angefasst hat, überzeugt. Aber ich habe sie ruhig mal eine Weile machen lassen. Also das gab es schon, die Möglichkeit.
Hat sie sich bitten lassen, ja. Gell? Umso großzügiger dann zu erscheinen. Egal. Jedenfalls, also Skifahren und sonst Urlaub, wo haben Sie dann sonst, wenn nicht im Winter, wie haben Sie sonst Urlaub gemacht?
Also wir sind zum Beispiel an die Ostsee gefahren. Ich habe dort oben in Ziro, das ist in der Nähe von Wismar, studiert, Pferdesport und Zucht. Und wir haben dann dort zum Beispiel in der Studentenunterkunft gewohnt und sind von dort aus an den Strand gelaufen. Also es gab immer irgendwelche Möglichkeiten, auch mal irgendwo hinzufahren. Ja. Mit meinen Eltern haben wir Wanderurlaub in der Tatra gemacht, aber auch dort immer Privatquartiere, wo man eben irgendwas eingetauscht hat und so weiter, weil man eben ganz, ganz schlecht mit der dortigen Währung ausgestattet worden ist.
Also ein bisschen raus konnte man, und das war dann wahrscheinlich für Sie schon viel, oder? Da hat man sich gefreut, oder haben Sie das auch als jetzt gar nicht so schön empfunden?
Also wenn man dort war, hat man es schon für schön empfunden. Aber wenn Sie an die Grenze rangefahren sind, ja, und dort waren ewig lange Staus, weil man sogar von dem Bruderland bis ins letzte Detail kontrolliert worden ist.
Wir sind also alles durchgecheckt. Sie haben geschrieben, alles. Ne?
Ja, also die haben uns die Kakaobüchse ausgeleert, genau. Um nachzugucken, ob dort irgendwas eventuell versteckt sein könnte. In den Haferflocken rumgewühlt. Man hat also die Lebensmittel mitgenommen, weil man sich keine kaufen konnte, weil das Geld dafür nicht gereicht hat. Und dann bist du bis ins letzte Detail kontrolliert worden, obwohl du in das sozialistische Bruderland Tschechoslowakei gefahren bist. Also diese Schikanen waren phänomenal.
Also das hat das Ganze eingetrieben, aber man hat es auf sich genommen, damit man überhaupt mal woanders hinkommt.
Ganz genau. Meine Eltern haben dann sich eine Datsche gebaut, weil sie das wirklich satt hatten und gesagt haben, dann fahren wir eben nicht mehr so weit weg, dann machen wir den Urlaub im eigenen Land.
Und die haben sich die Datscha dann wenigstens ein bisschen schön gemacht, soweit es halt ging. Ne?
Mein Vater war Bauingenieur und unter der Hand der und mit Tauschen und so weiter. Oder? Der war in der Wasserwirtschaft tätig, war Bauingenieur und hat dann ein Grundstück gekauft, das uneinsehbar gewesen ist, hat dort ein Bungalow hingebaut.
Also sowas war dann doch möglich, ja sowas. Und dann mit allem, was man irgendwo herkriegt, hat man dann das gebaut.
Es ist sehr viel getauscht worden untereinander. Ja. Du musstest dich ewig lange anmelden für ein paar Quadratmeter Fliesen, beispielsweise 10 Jahre. Ich habe dann, als wir eine Wohnung bekommen haben, das Kontingent von meinem Bruder, der eine Neubauwohnung hatte, an Fliesen bekommen, damit wir dieses alte, um 1860 gebaute Haus, das sehr schön gewesen ist, von innen ausstatten konnten. Und der hat mir dann sein 10 Jahre laufendes Kontingent an Fliesen überschrieben.
10 Jahre für Fliesen, geschweige denn Wohnung, weil die Grunddinge wie Wohnung und war ja kostenfrei, weil man hat auch 10 bis 15 Jahre auf eine Wohnung gewartet, ne?
Naja gut, es gab die Wohnungsämter, also man hat schon Miete bezahlt, die war allerdings eine niedrige Miete, aber man hat eben auch entsprechend weniger verdient. Ja. Ich habe das mal mit Verwandtschaft aufgerechnet und habe gesagt, was verdienst du?
Ja.
Das Zigfache von uns, wie lange wartest du auf ein Auto und was bezahlst du dafür? Und dann leg das mal, weil das immer kam in Miete oder Grundnahrungsmittel wie Brot und Semmeln sind natürlich auch gestützt gewesen. Und rechne das mal ins Verhältnis des Lebensstandards.
Also das heißt, so günstig war es dann gar nicht, geschweige denn kostenfrei.
Nein, kostenfrei war das nicht. Und im Verhältnis zu den Verdiensten angemessen. Vielleicht weniger, als man in der Bundesrepublik bezahlt hätte. Dafür waren eben alle anderen Dinge, die ein bisschen Lebensstandard erhöhend gewesen sind. Ich will nicht Luxus sagen, extrem hoch. Ja.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und bis kurz vor 12 haben noch die Ehre Margarita Wolf und meine zwei Gäste, das Ehepaar Matthias und Inga Lisse vom Reitsportzentrum und Gestüt Landgut Lisse im Bayerischen Wald. Und Matthias Lissi hat ein Buch geschrieben über ihre gemeinsame Zeit in der DDR und ihre Flucht in die BRD 1988-89. Herr Lissi, ich würde jetzt ganz gerne wissen, so der Alltag in der DDR und Ihre Kindheit, Ihrer beider Kindheit in der DDR. Erstmal die Kindheit, Sie sind beide sehr sportlich gewesen und sind es immer noch. Sie haben als Kind sich für den Fechtsport begeistert. Wie war das da mit der Förderung?
Also die Kinder sind damals in der DDR getestet worden, für welche Sportart sie sich besonders geeignet haben.
Das hat man allgemein gemacht?
Das hat man allgemein gemacht in den Schulen. Da sind Trainer, da sind Wissenschaftler hingekommen und haben die Leute vermessen, haben Reaktionstests gemacht und so weiter.
Also bei Ihnen dann auch, Frau Lisse?
Ja. Und bei mir kam man witzigerweise auf Fechten.
Das wussten Sie vorher gar nicht.
Das habe ich nicht gewusst. man hat also so den allgemeinen Schulsport gemacht und so weiter. Und das war
Also Sie hatten mit Fechten vorher gar nichts zu tun?
Nein, ich hatte mit Fechten gar nichts zu tun. Und das hat man meinen Eltern anempfohlen. Und ich hatte da auch Interesse. Und dann sind wir zur DHFK, Deutsche Hochschule für Körperkultur, eingeladen worden. Und dann hat man nochmal spezielle Tests gemacht. Und das hat sich sehr positiv entwickelt. Und da bin ich dann ganz regelmäßig zum Fechten gegangen.
Also man hat herausgefunden, dass Sie dafür begabt sind.
Ja.
Haben Sie aber auch gern gemacht.
Ich habe es auch sehr gern gemacht.
Und sehr intensiv dann. Also da wurde dann richtig, da wurde man dann schon ganz schön trainiert, oder?
Das ging dann in Richtung Leistungssport. Es gab eigentlich zu unserer Zeit zwei große Vereine. Das war auf der einen Seite die DHFK, wo ich gewesen bin, und auf der anderen Seite Dynamo. Das war so die Polizei- und Stasi-Truppe. Und Fechten, automatisch Musketiere. Wir hatten blaue Trainingsanzüge und waren die Musketiere. Und die Stasi-Truppe Dynamo hatte rote Trainingsanzüge. Das war die Garde des Kardinals. Und wenn wir aufeinander getroffen sind, das war kein reiner Wettkampf, das war Kampf.
Das war wirklich Kampf.
Und das war wirklich Kampf. Und das hat auch Spaß gemacht. Das will ich ganz ohne sagen. Da war man besonders motiviert. Und wenn so andere,
also es hat Ihnen gut gefallen.
Das hat mir gut gefallen.
Und Sie waren ja auch talentiert. Sie sind ja auch vorwärts gekommen. Sie haben gemerkt, das kann ich. Und dann aber gab es eine Verletzung am Auge.
Wir hatten sehr schlechtes Material teilweise. Mhm. Und meine Fechtmaske hatte ein Loch, das wusste auch mein Trainer, der sich wirklich bemüht hat.
Ach, das wusste man.
Also das ging nicht nur mir so, das war an manchen Stellen. Auch die Panzerungen oder die Westen waren fadenscheinig und so weiter. Es war aber grundsätzlich verboten, sich was aus der Bundesrepublik mitbringen zu lassen. Das hätte meine Großmutter jederzeit gemacht. Er hat sich also bemüht, das immer wieder zu reparieren und so weiter. Aber mir ist eben dummerweise bei einem Gefecht ein Florett ins linke Auge gefahren. Mhm. Und seitdem habe ich dort nur noch 10% Sehvermögen. Man hat sich dann noch in der Klinik bemüht, in der Augenklinik in Leipzig, in der Universitätsklinik, das zu retten, soweit es geht. Aber ich war jetzt vor kurzem noch mal bei einem Augenarzt gewesen, weil es ja viele neue Behandlungsmöglichkeiten gibt. Und er sagt, es ist so vernarbt, dort kann man also nichts mehr machen. Und
dann, wie alt waren Sie da?
Da muss ich so 11, 12 gewesen sein.
Das heißt, es war eigentlich das Ende dann Ihrer Fechtkarriere?
Das war deswegen das Ende, weil man mit einem Auge kein räumliches Sehvermögen mehr hat und damit im Prinzip dann man Distanzen nicht mehr einschätzen konnte und so weiter. Und ich war relativ gut im Fechten und bin dann eben immer weiter nach hinten gerutscht.
Ja.
Und dann hat man irgendwann keine Lust mehr.
Genau. Frau Lisse, Sie haben, wie sind Sie zum Fechten gekommen? Ist das auf dem gleichen Wege?
Ich habe zum Anfang Geräteturnen gemacht, bis 6, 7, 8 Jahre, weil meine Mutter diese Sache geleitet hat. Und währenddessen habe ich aber festgestellt, also so Turnen auf dem Schwebebalken war nicht ganz so mein Ding. Mhm. Und eine Freundin fing an mit dem Fechten und da habe ich mich natürlich dafür viel mehr interessiert und bin mit 8 Jahren zum Fechten gegangen. Und da hat man dann auch gleich mein Talent festgestellt. Und von dem Tag an bin ich beim Fechten geblieben und habe dann mit 9 Jahren tagtäglich von Montag bis Freitag gefochten. Habe also einen ausgefüllten Tag mit dem Fechten gehabt und bin auch eigentlich sehr weit gekommen. Ich war DDR-Meister, ich war Spartakiadesieger. Spartakiadesieger ist in der DDR auch so gewesen wie DDR-Meisterschaften. Und mit 13 sollte ich dann nach Berlin zur Sportschule gehen. Mhm. Und war auch alles geregelt. Das war die Zeit, wo ich eigentlich dann in die Abiturstufe, also zur erweiterten Oberschule gehen sollte, die EOS. Dort brauchte ich aber nicht angemeldet zu werden, weil ich ja in dem gleichen Jahr zur Sportschule gehen sollte. Mhm. Und im Sommer bekamen meine Eltern dann ein Schreiben, dass ich nicht zur Sportschule gehen darf, kann, weil ich gesundheitlich da drin nicht in der Lage wäre. Mhm. Mein Körper hätte so viele Schwachpunkte, dass ich nicht dort das tägliche Training aushalten würde. Aber der Hauptgrund war, man hat natürlich die ganze Westverwandtschaft festgestellt.
Die Sie hatten und die Ihr Mann?
Mein Vater stammte aus Celle, meine ganze Verwandtschaft, Onkel, Tanten, alles in der Bundesrepublik. Und da hatte man natürlich Angst, dass der junge Mensch, wenn der dann ins nicht-sozialistische Ausland zum Fechten auf Turniere geht, dann eventuell dort bleibt. Und das kann sich natürlich Dynamo Berlin, diese Sektion, konnte sich das natürlich nicht leisten. Und da brach für mich eine Welt zusammen, weil ich konnte das als Kind überhaupt nicht verstehen, dass man mir eigentlich das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, der Sport, von heute auf morgen gestrichen hat.
Und das war's dann?
Und das war's dann. Ich konnte natürlich dann noch weiter in meiner Sektion im Heimatort bleiben, aber es fehlte logischerweise die Motivation.
Also wie bei Ihrem Mann dann eigentlich auch.
Genau. Und das war für mich dann der Grund, dass ich gesagt habe, okay, dann suche ich mir eine andere Sportart und habe dann in der Zeit mit Reiten angefangen. Hatte noch Glück gehabt, dass ich dann noch einen freien Platz im September an die Oberschule bekommen hat, weil ein anderes Kind weggezogen ist. Sonst wäre ich nicht mal zum Abitur gekommen, weil der Weg war ja für mich dadurch eigentlich schon verbaut gewesen.
Frau Lisse oder auch Herr Lisse, Ihre beiden Fechtkarrieren wurden abrupt beendet. Bei Ihnen lag es an der schlechten Ausrüstung, weil einfach das Geld nicht da war, den jungen Menschen eine gute Ausrüstung zu beschaffen. Bei Ihnen, Frau Lisse, Sie waren verdächtig, weil die Eltern nicht in der Partei waren, auch wie Ihre Eltern. Ja. Nicht in die SED eingetreten. Als Kind versteht man das nicht. Sie waren ja wahrscheinlich am Boden zerstört, als man sie dann nicht auf die Sportschule gehen hat lassen nach West-Berlin, weil der Vater an der Uni war und nicht in die Partei eingetreten ist. Und das geht ja gar nicht. Das war eigentlich der Grund. Ne?
Das war der Hauptgrund. Es war generell so in der DDR, dass sie in dem Klassenbuch stand immer drin, hinter ihrem Namen entweder A, Arbeiterkind oder ein I, Kind der Intelligenz. Und wenn sie ein Kind der Intelligenz waren, waren sie von vornherein eigentlich schon mal ein bisschen ein Außenseiter. Mhm. Außenseiter in Richtung Abitur und in Richtung Studium. Oftmals war es gar nicht möglich, dass sie mit Leistung überzeugen konnten. Wenn das I dahinter stand, hatten sie in vielen Bereichen gar keine Chance, weiterzukommen.
Haben Sie genauso erlebt, Herr Lisse? Sie waren ja auch ganz verdächtig. Sie haben als Kind so gern Cowboy gespielt. Geht gar nicht. Vater hat Ausreiseantrag gestellt, auch der Vater schon. War nicht in der Partei. Also alles sehr verdächtige Geschichten. Und Sie haben sie auch zu spüren bekommen. Sie durften zum Beispiel erst nicht auf diese EOS, diese erweiterte Oberschule. Ja, obwohl Sie es ja gut waren, gell?
Ja, die EOS ist das, was eben zum Abitur geführt hat. Und es ist im Prinzip so gewesen, dass man keine Intelligenzklasse haben wollte. Und deswegen waren immer so und so viele Plätze grundsätzlich für Arbeiterkinder vorgesehen.
Also das sollte so ein bestimmtes Verhältnis sein, oder? Ein paar Intelligenzler schon, ich sage das, wir nehmen das Wort jetzt einfach.
Genau, aber es war immer eine relativ große Anzahl von Plätzen für das Abitur, für Arbeiterkinder grundsätzlich reserviert, unabhängig davon, wie jetzt die Leistungen gewesen sind. Mhm. Natürlich hat man nicht die schlechtesten genommen, sondern selbstverständlich die besseren.
Aber so eine gewisse Quote sollte
und
da erfüllt
eine gewisse
werden.
Quote musste erfüllt werden, ja. Sodass also bei dieser Auswahl ich durchs Raster gefallen bin und dann ganz normal die 10. Klasse beendet habe. Und plötzlich kam man auf mich zu und hat gesagt, wir hätten da doch noch einen Platz auf der EOS. Das hat man mir allerdings nicht gesagt oder auch meinen Eltern nicht gesagt. Ich hatte dann schon eine Lehrstelle mir selber besorgt.
Ja, war das diese Chemielaborant, was Sie eigentlich gar nicht wollten?
Nein, was ich nicht unbedingt wollte, aber ich habe damals schon mit dem Reiten angefangen und ich musste irgendwas machen, wo man auch ein bisschen Geld verdient.
Damit Sie Ihre Leidenschaft ausleben
können. Ganz genau. Und dann kam eben dieses Angebot auf die EOS, da bin ich nicht jubelnd hingegangen, sondern habe meine Eltern regelrecht ein bisschen erpresst und habe gesagt, ich hätte jetzt in der Lehre Geld verdient, dann kriege ich das von euch, wenn ich da hingehe, euch zu gefallen, mehr oder weniger, damit ich weiter reiten kann. Das hat ihnen nicht sehr gefallen. Und ich habe auch dem Lehrer dort und den Lehrern erklärt, dass also nicht das Abitur für mich das Hauptziel gewesen ist, sondern die Karriere im Pferdesport. Und das haben sie nicht so gerne gesehen.
Sie haben es ja dann, Sie haben in eine Szene, habe ich in Erinnerung, haben Sie gesagt, das fand ich unheimlich mutig, weiß nicht, in welchem Alter Sie waren, als der Lehrer, bevor Sie die Schule angefangen haben, kam der, ein Lehrer und wollte Sie zu besuchen, was weiß ich, Sie kennenzulernen. Und da haben Sie gesagt, Sie haben jetzt keine Zeit für ihn, weil Sie müssen auf das Turnier.
Ganz genau.
Das haben Sie echt durchgezogen und das haben Sie auch zu spüren gekriegt.
Das habe ich bis zur Abiturprüfung zu spüren gekriegt. Er hatte nicht die menschliche Größe, das einem Jugendlichen nachzusehen. Wir haben Abiturtreffen gehabt, ich glaube nach 25 Jahren oder so, und da habe ich ihm das ins Gesicht gesagt. Ich habe gesagt, wissen Sie, ich habe viele Jugendliche ausgebildet, aber ich hatte immer ein gutes Beispiel vor Augen, wie man es nicht machen soll, nämlich Sie. Und das konnte ich mir damals nicht verkneifen. Und ich stehe da nach wie vor dazu. Ich habe sicherlich kein schlechtes Abitur gemacht. Ich habe den besten Aufsatz im Kreis geschrieben, bin dafür dann auch ausgezeichnet worden. Aber
er hat sich auch ganz schön schikaniert, gell?
Er hat mich in Mathe und Physik spüren lassen, dass er die Macht hat.
Genau, darum ging es ja eigentlich.
Ganz genau. Es ging nur um Macht.
Und da verwehren Sie ihm einfach da dieses Gespräch und gehen zur Sache. Wie sind Sie jetzt beide eigentlich aufs Pferd gekommen? Ich glaube, Sie haben sich auch pferdemäßig kennengelernt, gell?
Studiummäßig.
Im Studium. Also
bei der Veterinärmedizin.
Richtig. Ja. Mhm. Also bei mir war es so, dass ich gesagt habe, nach dem Fechten, ein Musketier muss auch reiten können. Und mein Großvater war
Cowboy-Fan.
Mein Großvater war Kavallerist. Er war also Kommandeur eines Reiterregimentes gewesen. Seine Geschichte habe ich auch geschrieben. Er war in der ehemaligen oder noch in der sowjetischen Besatzungszone dann im KZ gewesen, weil er vorher in amerikanischer Kriegsgefangenschaft war. Das war schon ausreichend genug, ihn verdächtig zu machen. Durfte dann den Rest seines Lebens nur als Arbeiter, als Schmied arbeiten. Und die Gene, die sind wahrscheinlich irgendwo vorhanden gewesen. Und nachdem ich nicht mehr fechten konnte, habe ich dann gesagt, da würde ich gerne mit dem Reiten anfangen. Mhm. Die Möglichkeit gab es. Es gab einen Reittouristikbetrieb in Leipzig, wo man eben für Geld auch Reitstunden bekommen konnte. Das war natürlich nur eingeschränkt möglich. Dann habe ich dort aber gearbeitet, habe dem Betreiber, der damit beauftragt worden ist, dessen Sohn Nachhilfeunterricht gegeben. Dafür hat er mir zusätzliche Reitstunden gegeben. Also,
und Sie haben gespürt, das ist jetzt die neue Leidenschaft, das muss ich und das will ich
machen. Das war das, was ich unbedingt machen wollte.
Ja.
Und wenn in den Ferien ein Lehrer unangemeldet vor einem auftaucht und man seine erste Vollmilitäri reiten kann, da gibt es Prioritäten. Und da stand der Lehrer nicht ganz oben.
Also das heißt, Sie haben so das Reiten gelernt, sind ausgebildet worden und haben ja dann selber ausgebildet.
Ja.
So sind Sie aufs Pferd gekommen und wie ist es bei Ihnen gelaufen, Frau Lisse?
Bei mir war es so, meine Eltern hatten Freunde gehabt, die ein Kirchengut leiteten und dort gab es auch Pferde. Und nachdem bei mir die Fechterei nicht mehr weiterging, hatten meine Eltern mir dann gleich angeraten, weil ich schon immer die Liebe zu den Tieren, auch zu den Pferden hatte, angeraten, dorthin zu gehen. Da kann ich dann reiten und damit ist im Prinzip der Weg auch frei gewesen für mich.
Und da haben Sie auch gleich gemerkt, das ist es. Und die waren ja auch schnell gut.
Ja, das ist es. Und war natürlich auch ein bisschen vorbelastet. Mein Vater aus Celle stammend, damals auch als Jugendlicher geritten. Meine Mutter auch mit Tieren groß geworden. Und schon daher eigentlich immer die Verbindung zu Tieren, zu Pferden.
Wo haben Sie sich jetzt letztendlich kennengelernt? Im Studium, oder?
Es war eine recht interessante Geschichte. Ich habe also Veterinärmedizin studiert, aber an einer Ingenieurschule. Mhm. Die wollten gerade, als ich dorthin kam, den Pferdesport aufgeben. Und ich habe dann eine Unterschriftenaktion gemacht und bin zu dem Direktor gegangen und habe gesagt, also die Studenten sind der Meinung, die Pferde sollen bleiben. Und da hat er zu mir gesagt, okay, aber dann bist du mir dafür verantwortlich, dass das ordentlich läuft. Das hat es in den letzten Jahren nicht getan.
Da haben Sie ganz schön was, Sie waren sich so sicher Ihrer Sache, gell?
Ich war mir gar nicht sicher, aber,
ja, aber Sie
man
waren
tut,
über,
was man
Sie
tun muss.
Sie wollten es halt,
ja,
genau.
Ich wollte das und es hat eben auch funktioniert und nach einem Jahr konnte ich ihm dann jeden Montagmorgen die Schleifen und Medaillen von den Turnieren präsentieren und das hat ihm natürlich gefallen. Und da hat er mich geworben, nach Abschluss des Studiums als Lehrassistent an der Einrichtung zu bleiben. Mhm. Und zusätzlich einen Studiengang Pferdezucht und Sport aufzubauen. Mhm. Der Sinn war, dass man damit mehr geeignete Studenten für die Veterinärmedizin in diesen kleinen Ort bringt. Mhm. Beichlingen an der Schmücke in Thüringen gelegen. Wir haben immer gesagt, das ist nicht die Welt oder der Ort, wo die Welt mit Brettern vernagelt ist, sondern die Rückseite, wo man die Nägel krumm geschlagen hat. So, und dort wollten nicht viele hin, aber durch den Pferdesport kamen sie dann. Mhm. Und die allererste, die kam, war meine jetzige Frau. Sie kam.
Um was zu tun?
Um ja, Veterinärmedizin zu studieren.
Also da, sie waren da, haben Sie da angefangen?
Ja, ich war dann gerade. Ja.
Und ich war am 1. September mit einem Dachdecker unten im Stall gewesen, wo alle anderen oben begrüßt worden sind. Und sie hatte von ihrer Mutter den Auftrag, sich nicht abweisen zu lassen, sondern sofort in den Pferdestall zu gehen, damit sie einer der Ersten wäre, die sich dort anmelden. Und so sind wir uns begegnet. Und sie hat beschlossen, dass wir ein Paar wären. Da hat man als Mann keine Chance.
Genau so ist es. BR Heimat habe die Ehre, mit meinen Gästen Matthias und Inga Lisse vom Reitsportzentrum Lisse. Und Matthias Lisse hat ein Buch geschrieben über ihre verbrachte Zeit in der DDR und über ihre Flucht. Herr Lisse, ich kenne von so das Gerede so im Laufe der Jahre, wo man immer gesagt hat, Mai in der DDR, wie auch immer, Sie haben vielleicht ärmlich gelebt, aber es war ein großer Zusammenhalt. Aber ich glaube, es gab auch sehr viel Misstrauen. Inwieweit konnte man denn überhaupt seiner Umgebung trauen?
Ja, und genau das macht mich immer etwas misstrauisch, wenn ich das höre. Sie mussten bei jeder Grillfeier, bei jedem Gespräch am Gartenzaun davon ausgehen, dass das weitergetragen wurde. Und man darf bitte nicht vergessen, dass man allein für einen politischen Witz schon im Gefängnis landen durfte. Dort war man also wirklich der permanenten Vorsicht unterworfen. Was sage ich in welcher Situation?
Also die Schere war im Kopf bei allen Gesprächen.
Die Schere
oder?
War immer im Kopf gewesen. Mhm. In der Familie vielleicht etwas weniger. Es hat Fälle gegeben, ja, in unserer Familie glücklicherweise nicht.
Aber ihr habt euch wirklich vertraut,
ja,
die Familie.
Ja. Mhm. Deswegen schon, weil ich dann relativ schnell ihre Eltern, sie meine kennengelernt hat und auch die Eltern auf dieser Schiene gefahren sind.
Und da war absolutes Vertrauen.
Und
ja.
Da war absolutes Vertrauen. Aber
dann hört es schon auf, oder?
Und dann hört es schon auf. Also im Nachhinein in meiner Stasi-Akte habe ich also Berichte über uns gelesen, die von Leuten, wo man es vielleicht nicht vermutet hätte. Mhm. Und wie man sich gegenseitig misstraut hat, das hat meine Frau dann zu spüren bekommen. Als ich in der Bundesrepublik verblieben bin, hat sie einen Zuspruch bekommen von anderen Leuten, der war phänomenal, weil die gedacht haben, er, junger Mann, Ausbildungsleiter, nicht in der SED, der ist bestimmt bei der Stasi. Und als sie plötzlich mitkriegten, dass dem gar nicht so war und dass wir dahin waren, da kamen sie plötzlich alle, die auch zu uns Distanz gehalten haben, was ich durchaus verstehen konnte, weil wir es ja im anderen Fall auch gemacht haben.
Ja, ja.
Und sie hat dann plötzlich Unterstützung bekommen, kann ich dir was einkaufen, sollen wir mal auf dein Kind aufpassen und so weiter. Unter denen waren auch Stasi-Spitzel, die das getan haben, wie wir später erfahren haben. Aber auch ganz, ganz viele Leute, die eben das dann eben fast als Entschuldigung rübergebracht haben.
Also deswegen, aber eine schwierige Situation mit dem Vertrauen, ja.
Eine also ganz schwierige
man wusste
Situation.
Eigentlich gar nicht.
So, und deswegen muss ich sagen, haben wir uns bei Freundschaften, bei richtigen Freundschaften, tüchtig zurückgehalten. Wir waren.
Da war die Familie so wichtig auch, gell?
Ja. Mein Beispiel, wir waren zu siebend auf einem Zimmer während dem Studium. Mhm. Und du hast nicht gewusst, wer von diesen sieben Jungs, wir haben uns immer zum Abendbrot getroffen, haben dort die Seminarpolitik besprochen und haben gesagt, wie das zu laufen hat und so weiter. Mhm. Und wer dann was an wen eventuell weitergibt. Du bist immer davon ausgegangen, mindestens einer am Tisch
gibt was weiter.
Gibt was weiter.
Frau Lisse, jetzt würde ich noch gerne, Ihr Mann, dem ist die Flucht gedrückt, anlässlich eines Verwandtschaftsbesuches, haben Sie dann gemerkt, Sie können, kriegen einen Job, man hilft Ihnen weiter, Sie bleiben da. Sie haben ihn ja auch motiviert, wenn es geht, da zu bleiben. Und ihr habt ausgemacht, ihr wusstet so ungefähr nach 2 Jahren, kann die Familienzusammenführung kann klappen, so ungefähr in diesem Zeitraum. Sie haben das ausgehalten, Sie haben auch die unter Repressalien ausgehalten, man hat Ihnen die Scheidung nahegelegt, man hat Sie spüren lassen, man hat Ihre Arbeitsbedingungen so verschlechtert, dass Sie die Arbeit dann gleich sein haben lassen als Tierärztin und waren da mit Ihrer kleinen Tochter und haben ja dann auch die Flucht gewagt, kurz vor der Wende. Gell? Wie sind Sie dann im Endeffekt rübergekommen? Also ich meine, ich weiß es vom Buch, aber jetzt beschreiben Sie es mal unserer Zuhörerschaft.
Wir haben, mein Mann und ich, haben uns in der Tschechoslowakei getroffen, in Bratislava. Und damals war ja die Grenze nach Ungarn schon durchgängiger, von Ungarn in die Bundesrepublik.
Also da hat sich schon einiges getan in dieser Zeit.
Nach Österreich, die Grenze, hatte sich schon einiges getan. Und mein Mann hatte eigentlich vor, uns von der Tschechoslowakei nach Ungarn und dann nach Österreich rüber zu holen. Und er hatte den Grenzverlauf schon sich angeschaut und ist dabei allerdings festgenommen worden, was alles in dem Buch mit beschrieben worden ist.
Gruselig.
Er ist dann wieder freigelassen worden und aus der Tschechoslowakei ausgewiesen worden und hat dann aber zu mir gesagt, du fährst nicht zurück in die DDR, sondern fahr nach Prag in die Botschaft und irgendwie wird das sicherlich einen Weg geben,
ja,
um auch dort rauszukommen. Hauptsache, du bist da drinnen und dann passiert mit Sicherheit
irgendwas. Da waren ja auch ganz viele schon. Ne?
Da waren schon um die 4000 drinnen und um die Botschaft drumherum.
Und dann?
Und dann bin ich an dem Abend dort angekommen, allerdings sehr spät, weil mein Auto auf dem Weg noch kaputt gegangen ist. Und da hatte ich noch ganz tolle Helfer gehabt und alles. Aber mir ist es dadurch nicht mehr geglückt, nach diesem berühmten Satz vom Genscher, der dann die Flüchtlinge hat alle rausgehen lassen, ist es mir nicht mehr gelungen, da in die Kolonne mit reinzukommen.
Also da war der Mauerfall dann schon gewesen?
Nein, der Mauerfall nicht.
Der war ja später erst.
Der war viel später, sondern das war der September, als Genscher die Flüchtlinge aus der Botschaft rausgeholt hat in Prag. Und da habe ich es mit dem Kind auf dem Arm in der Nacht nicht mehr geschafft, mich dort anzuschließen. Und dann habe ich in der Nacht erst auf der Parkbank und dann im Auto geschlafen. Und am Morgen danach, alle Busse waren weg, alle Flüchtlinge, um die 4000, haben die Botschaft verlassen.
Und Sie sind nicht mehr mitgekommen.
Und ich bin nicht mehr mitgekommen und bin dann von der amerikanischen Botschaft über den Zaun geklettert in die deutsche Botschaft. Da hat mir dann noch ein amerikanischer Soldat den Weg gezeigt, wie ich in die deutsche reinkomme. Und am Morgen nach 8 war ich in der Botschaft drinnen, in der deutschen Botschaft. Und dort hat dann die ganzen Botschaftsmitglieder gefrühstückt und ich komme von hinten und habe gesagt, guten Morgen. Sie drehten sich erschrocken um. Um Gottes Willen, haben wir Sie vergessen? Sage ich, nein, ich bin die Neue. Und so ging eigentlich die neue Flüchtlingswelle dort in der Prager Botschaft wieder los.
Und bei dem über dem Zaun heben ist es mit Ihrer Tochter passiert, gell?
Ja, es ist noch ein bisschen länger beim zweiten Mal. Ich saß dann dort und der Botschaftsbeauftragte sagte, er weiß gar nicht, wie es weitergeht, weil der letzte Bus ist abgereist, der Zug ist weg und wir räumen nur noch auf und dann ist hier alles dicht in der Botschaft. Und da habe ich kalte Füße gekriegt und habe meine Tochter genommen und bin kurzerhand aus der Botschaft wieder raus und bin auf den Wenzelsplatz und habe dort meinen Mann in Österreich angerufen und habe zu ihm gesagt, ich war drinne, bin aber wieder raus. Da ist er fast vom Stuhl gefallen.
Ja, ich bin vom Stuhl gefallen.
Ja.
Ich habe vor dem, wenn ich mich einklinken darf, vor dem Fernseher gekniet gehabt und habe geguckt, war der festen Überzeugung, sie ist dabei bei den Flüchtlingen, die in den Hof ankommen. Und dann klingelt das Telefon und sie sagt, sie hat es nicht geschafft. Und ich hatte kurz zuvor ein Interview mit Hans-Dietrich Genscher im Fernsehen gesehen, wo er gefragt worden ist, es soll schon neue Leute geben in der Botschaft, was jetzt mit denen passiert, ob das eine einmalige Sache war oder ob die nachgeholt werden. Und da hat Genscher wirklich gesagt, da gibt es eine Nachfolgelösung, da wird nicht viel, die holen wir nach. Und der muss von ihr gesprochen haben, denn sie war die erste und einzige gewesen. Und ich habe sie durchs Telefon angebrüllt. Ich habe gesagt, du gehst dorthin zurück. Ich muss sie motivieren, muss ich das mal vorstellen.
Na ja, klar.
Alleine von den Entfernungen. Wir sind das jetzt vor kurzem eben mal wieder gelaufen, von der Botschaft über die Karlsbrücke bis zum Wenzelsplatz.
Welche Distanzen sind das?
Das sind mehrere Kilometer über Kopfsteinpflaster und so weiter. Erschöpft mit dem Kind und so weiter. Und sie zu motivieren, eben zurückzugehen in die Botschaft, das war alleine am Telefon schon ein Kraftakt ohne Ende. Aber das war für mich, der in Sicherheit war und das alles nicht mitmachen musste, unglaublich mitfühlend in der Richtung. Ich musste sie dazu bringen, dass sie diesen Weg noch einmal geht.
Sie war
eigentlich
fertig, gell?
Ja, sie war fix und fertig.
Ja. Und Sie haben es geschafft?
Ich bin dann wieder zurück.
Sie haben es geschafft, sie zu überzeugen?
Ich bin dann wieder zurück zur Prager Botschaft und war aber der Meinung, ich nehme den Weg gleich wieder, weil der war mir nur bekannt. Mhm. Also wollte ich wieder in die amerikanische Botschaft und hatte dort ein Ehepaar auch mit einem Kind langlaufen sehen. Und jetzt brauchte ich, weil ich nicht mehr so viel Kraft hatte, doch Hilfe, um meine kleine Tochter über den Zaun drüber zu hieven. Und das Ehepaar hat dann mitgemacht und haben dann die Kinder rübergehoben. Und der Mann hatte dann unsere Tochter sehr schnell von dem Stacheldraht runtergerissen, weil eben ein amerikanischer Soldat kam, gesehen hatte. Und da hat er plötzlich Panik bekommen. Und dabei hatte sie sich einen langen Riss am Oberschenkel, am Innenschenkel zugezogen, der dann, als wir in der Botschaft drin waren, logischerweise auch aus hygienischen Gründen sich sehr schwer entzündet hat. Mhm. Und das
die war fast dran gestorben, dann ja.
Und das war dann der Gang mit dem Botschaftsarzt raus aus der Botschaft, weil er es selber nicht mehr behandeln konnte. Und dann sind wir in das gegenüberliegende tschechische Krankenhaus in Prag gegangen, wo dann das Kind dort behandelt worden ist.
Es war schlimm genug und Gott sei Dank konnte das Kind wieder genesen. Es hat sich ja noch ganz schlimm herausgestellt. Aber das heißt, dann waren sie da. Dann war die Flucht geglückt.
Ja, als ich drinne war in der Botschaft, hatte ich mich eigentlich schon ziemlich sicher gefühlt, weil ich dachte, einmal ist es gelungen, dass alle rausgekommen sind und da wird es mit Sicherheit jetzt auch ein zweites Mal gelingen. Und außerdem lag die Verantwortung jetzt nicht mehr nur auf meinen Schultern für das Kind, sondern eigentlich da in der Botschaft, alle anderen sind auch hier und wenn, dann gehen wir alle. Mhm. Die Einzige, die dort mal ganz kurz Angst hatte, war unsere Tochter. Das hat sie jetzt auch erzählt. Ja. Ich bin dort aus diesem Nebengebäude, wo Mutter und Kind untergebracht waren, bin ich noch mal rausgeklettert in den Botschaftspark. Dort war dann immer Essensausgabe. Und da bin ich mal rausgeklettert aus einer kleinen Luke und habe mich da umgeschaut, ob ich da noch ein bisschen mehr zu essen bekam, weil die Botschaft war, es war alles so überfüllt. Und die waren natürlich nicht mehr eingerichtet auf so wahnsinnig viele Menschen, punkto Essen. Und das war eine Zeit, wo unsere Tochter gesagt hat, da denkt sie heute noch dran, dass in der Sekunde die Mama weggegangen ist. Und in das Getümmel der Menschen. Und sie hat mich nicht mehr...
Sie war ganz kurz alleine.
Ganz kurz alleine und hat nicht mehr den Sichtkontakt zu mir gehabt.
Wann habt ihr beide euch denn dann wo wieder getroffen?
In Passau auf dem Bahnhof. Am 5. Oktober, das ist unser Tag der persönlichen Wiedervereinigung. Sie ist dann im Prinzip, es hat in dem Fall bei der zweiten Flüchtlingswelle nur 5 Tage gedauert. Mhm. Es ist absolut nicht nachvollziehbar gewesen und ich habe den Rudolf Seiters, dass er fragen können in Prag, wieso die DDR darauf bestanden hat, dass die Züge über das Territorium der DDR gefahren sind. Und er hat gesagt, also der Honecker hat darauf bestanden, weil er den Flüchtlingen noch mal zeigen wollte, wie schön die DDR ist und was sie aufgeben. Also dieser Realitätsverlust, der sagt eigentlich alles über die Führung des Rieger
ja,
aus.
Und, ich meine, Sie haben ja auch im Buch, beschreiben Sie, sehr gut recherchiert und wussten ja auch selber vieles, die politischen Gegebenheiten. Und da spürt man ja auch, dass dieser, wie klein der Kreis ja. auch war, der wirklich Herr Ulbricht und Honecker und der, also ganz wenige haben alles unter sich ausgemacht und die waren sicher sehr realitätsfremd. Und denen ist es ja gut gegangen, weiß man ja von Margot Honecker, die hatte ihre Kosmetikartikel aus Paris und die hatten, glaube ich, keine Ahnung, was wirklich.
Nein, die hatten wirklich keine Ahnung.
Die wollten aber auch keine Ahnung haben.
Wahrscheinlich wollten sie keine Ahnung haben. Sie ist aber auch von ihnen weggehalten worden. Ja. Wenn sie von Wandlitz nach Berlin reingefahren sind, in Wandlitz hat das Politbüro gewohnt, dann ist in den Straßen das bis in den ersten Stock renoviert gewesen. Damit, wenn sie aus den Limousinen rausguckten, die renovierten Straßen gesehen haben und oben drüber waren die Häuser verfallen.
Also teilweise wussten sie es vielleicht wirklich nicht. Ja, gell? Man hat ihnen eine Welt vorgespiegelt, die gar nicht da war.
Man hat sie ja anschließend nie mehr danach befragt. Ja. Schabowski hat sich dazu mal geäußert und hat gesagt, ja, wir wussten es schon zum Teil oder er zumindest, weil er es wissen wollte. Aber der Großteil eben nicht. Und wir haben uns dann.
Und das ist natürlich, was Sie gerade gesagt haben, natürlich der Beweis schlechthin, wenn ihr sagt, fahrt, wir müssen da, dass Sie sehen, wie gut es hier ist. Ja.
Wir haben das immer uns gefragt und der Rudolf Seiters hat es damals eben ausgesprochen. Und da war ich völlig fassungslos. Also, wir haben gedacht, das hängt damit zusammen, dass sie eben die Staatsrechte nicht aufgeben wollten oder was auch immer. Aber das ist eben regelrecht als Begründung Genscher und ihm gegenüber gesagt worden.
Dann waren sie endlich zusammen nach all diesen schrecklichen Erfahrungen und auch dieser Unsicherheit. Und dann haben sie beide, ich mache jetzt einen Zeitsprung, dann haben sie beide zusammen ihre Leidenschaft weiterleben können. Sie haben sich gehabt und sie haben dann ihren Pferdesport weitergetrieben und dieses Gestüt aufgebaut. In Saldenburg, im Bayerischen Wald?
Ja, wir waren zuerst also in Österreich in einem Reitsporthotel tätig. Meine Frau relativ schnell auch mit angestellt, hatten aber immer im Hintergrund uns irgendwann mal selbstständig zu machen.
Da wart ihr euch einig.
Und haben dann einen Betrieb gepachtet im Bayerischen Wald. Wir haben gesucht von Flensburg bis an den Bodensee und sind dann aber hier damals in Thurmansbang fündig geworden und haben dort über 10 Jahre einen Betrieb gepachtet und haben dann 2005, 3 Kilometer entfernt in der Gemeinde Saldenburg, einen Betrieb gekauft.
Also die Träume dann doch auch wieder erfüllen können. Es läuft gut, ihr könnt eure Leidenschaft leben. Es ist viel Arbeit, ihr betreibt es ziemlich alleine, gell?
Also, ja gut, wir haben eigentlich immer Auszubildende oder in den meisten Fällen. Wir haben auch eine Mitarbeiterin.
Aber Sie haben um die 20 Pferde sowas.
Ja, jetzt haben wir nur noch 10. Also wir hatten mal wesentlich mehr, aber aus Altersgründen und so weiter haben wir das jetzt doch ein bisschen zurückgefahren. Aber es reicht vollkommen zu. Also auch 10 Pferde wollen versorgt werden und so weiter.
Also Sie haben sich dann hier einfinden können und endlich Ihr Leben leben können und können es leben. Dieses Buch, das Sie geschrieben haben, wollten Sie damit irgendwie auch ein Mahnmal setzen oder ist da eine Botschaft damit verbunden?
Also das würde ich jetzt so vielleicht nicht formulieren, aber worum es mir dann schon gegangen ist, ist, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Man redet heute viel von Nostalgie, muss ich sagen. Mhm. Ich höre auch immer wieder, es war nicht alles schlecht. Mhm. Und man verklärt diese Vergangenheit. Mhm. Und ich habe mich wirklich bemüht, es so objektiv wie irgend möglich zu schildern. Mhm. Aber ich kann mich diesem Satz, es war nicht alles schlecht, nicht anschließen. Mhm. Das mag jemand anders sehen, aber wir haben
ja
es eben so,
es
sei jedem freigestellt in diese Richtung. Wir haben es eben so empfunden. Für uns war das wirklich unerträglich gewesen. Der letztlich ausschlaggebende Punkt bei mir wirklich ist gewesen, dass ein Mitglied des ZK zu einer Ausbildungsleitertagung gekommen ist. Ich kam gerade also von meiner ersten Reise in die Bundesrepublik zurück und dort gesagt hat, es ging den Berg runter in der DDR überall. Du hast kaum mehr was zu kaufen bekommen. Mhm. Außer Grundnahrungsmitteln sah es also katastrophal aus. In den Gemüseläden gab es Rotkohl, Weißkraut und wenn du Glück hattest, noch ein paar Kartoffeln. Mhm. Schon Äpfel nicht mehr, obwohl sie auf dem Land produziert worden sind. Und er stellt sich wirklich dorthin mit einer von der höchsten Führungsebene und sagt, wir haben früher immer gearbeitet mit der Zielsetzung, dass es unseren Kindern einmal besser gehen soll. Aber das ist heute nicht mehr der Fall, denn besser als uns muss es auch unseren Kindern nicht mehr gehen. Und da habe ich gedacht, wenn meine Tochter so leben soll, wie das hier gegenwärtig ist, eingesperrt, von Mauern umgeben, ohne die Möglichkeit, sich andere Länder ansehen zu können, mit den eingeschränkten Möglichkeiten, wirklich, muss ich sagen, teilweise darbend, nicht hungernd, um Gottes Himmels Willen. Das hat in der DDR niemand gewusst. Das kann nicht die Zukunft sein, die du deinem Kind gönnen willst. Und wenn die so den Realitätssinn verloren haben, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Was wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Das hat sich dann ergeben, aber da hatte ich abgeschlossen.
Aber das war der Gedanke, der dann das alles bewirkt hat. Von dem, der war im Kopf bei beiden
und dann sollte ich als Ausbildungsleiter das meinen Lehrlingen erklären.
Da haben sie sich auch verweigert.
Ging nicht.
Aber das war ja mit ein Grund, warum sie es dann gewagt haben, weil sie haben gemerkt, das können sie nicht als Lehre verkünden.
Meine Frau hat gemerkt, dass ich daran wahrscheinlich zerbrochen wäre.
Und haben Sie ihn dann auch so motiviert?
Ich habe ihn dann in dieser Richtung auch motiviert, weil so konnte es bei uns nicht weitergehen.
Das haben Sie gewusst und darum haben Sie das alles gewagt und es ist Gott sei Dank gut ausgegangen. Und Sie sind natürlich dann auch in diese Zeit gekommen. Sie waren dann da und 2 Monate später oder sowas war ja dann der Mauerfall. Also da hat es ja schon gebröckelt.
Ja.
Dieses Buch, es ist wirklich, ich habe es gelesen und es ist also man kann so, es geht sehr nahe, weil man das spürt, diese Spannung, diese ständige Angst, diese Unsicherheit, die geteilten Jahre. Auch so ein bisschen als Mahnmal, dass einfach Mauern und Mauern einengen.
Ja, unbedingt. Also ein Staat, der seine Bürger einsperren muss, der sie einmauern muss, der kann keinen Bestand haben. Also das ist eine ganz klare Lehre aus der Geschichte, würde ich sagen.
Geschichte, Sie haben ja gerade Ihren 10. anderen Roman, Ihren Geschichtsroman vollendet. Also das heißt, Sie haben wahrscheinlich schon wieder den nächsten Plan im Kopf. Sie werden weiterschreiben.
Ja, bestimmt.
Fahrt wird es Ihnen nicht.
Glaube ich auch nicht.
Dankeschön, dass Sie da waren. Für Ihnen, für Ihre ganzen, was Sie noch vorhaben und für Ihr Gestüt, alles Gute.
Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Und schöne Weihnachten.